Das sagt man nicht in Bensheim, das sagt man im Norden unseres Landes, da wo ich gebürtig herkomme. Ich bin in Bensheim Pastor für Jugend und Gemeinde, Seelsorge, Evangelisation und alles, was anfällt. Sozusagen der Mann für alle Lagen. Nein, nicht ganz. Ich bin verheiratet mit Deike, wir haben zusammen 5 Kinder. Und alles Weitere kann man mich gerne auch persönlich fragen. Ich würde zu Anfang der Predigt beten und dann legen wir auch schon los. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst. Du kennst nicht nur unsere Namen und unsere Gesichter, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es uns heute Morgen geht, du weißt, was wir brauchen. Herr, ich bitte dich, dass du mich jetzt gebrauchst, dass du die Predigt sortierst, dass du das, was nicht reingehörst, auch rausnimmst, dass du durch mich hindurch sprichst, dass du an mir und durch mich hindurch wirkst, Herr. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können und dass wir dir alles in deine Hände legen können. Amen. Die Mikrofone irritieren mich immer, aber sie müssen ja sein. Ich habe mir heute Morgen oder habe mit dem Bernd gemailt und habe ihm gesagt, ich würde gerne über das Reich Gottes predigen. Das Reich Gottes ist sehr vielfältig in der Bibel vertreten und wird viel beschrieben und es passt nicht in eine Predigt. Also, bitte? Da sind wir ja schon im Gespräch, keine Angst. Da sind wir ja schon im Gespräch, dass ich öfter komme. Nein, aber ich glaube, dass das Reich Gottes, wenn man die Bibel liest, sich auch jedes Mal anders darstellt. Und das liegt am Leser und das liegt an Gott. Weil wir alles Menschen sind, die von unserer Erkenntnis und von dem, was unsere Fähigkeiten, unsere Grenzen ausmacht, geprägt sind, nehmen wir das auch jedes Mal anders wahr. Immer ein Stück, ein Puzzleteil des Reiches Gottes, ein Puzzleteil seiner Persönlichkeit nehmen wir wahr. Und selbst wenn wir alle Puzzleteile zusammensetzen, bleibt unsere Erkenntnis unser Bildstückwerk. So auch bei jedem Prediger, leider. Oft wird ja erwartet, dass der Pastor derjenige ist, der mehr Erkenntnis hat als alle anderen. Ich lüfte mal das große Geheimnis, dass es nicht wahr. Selbst wenn ich hier vorne stehen darf, aus Gottes Gnade, dann weiß ich sehr wohl, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Deswegen werde ich einen kleinen Auszug vom Reich Gottes predigen. Aber ich hoffe, ich kann euch ermutigen, ins Wort Gottes reinzugehen, zu gucken, zu suchen. Gott, wie sieht dein Reich aus? Wie siehst du aus? Wo siehst du mich in diesem Reich? Ich hoffe, ich kann euch ermutigen mit dem, was ich heute Morgen zu sagen habe. Ich habe während dem, was an Zeugnissen schon kam, was an Wortbeiträgen kam, gedacht, Gott, du bist genial. Du bist genial, wie du diesen Gottesdienst vorbereitest, wie du Einzelnen aufs Herz legst, was du ihnen gibst und wie das alles zusammenpasst. Die Segnung der Kindergottesdienstmitarbeiter, das, was die Männer bei den vierten Musketieren erlebt haben, wie du in ihr Herz gesprochen hast. Denn all das hat mich auch bewegt bei der Predigtvorbereitung, bei dem, was ich über das Reich Gottes sagen will. Denn ich möchte euch über einen alleinerziehenden Vater etwas berichten. Einen alleinerziehenden Vater, Entschuldigung, der noch Kinder sucht. Das ist der alleinerziehende dreieinige Vater und der sucht Kinder. Und so heißt auch die Predigt, alleinerziehender dreieiniger Vater sucht noch Kinder. Und ich möchte euch am Anfang 3 Fragen stellen, auf die ihr nicht antworten sollt, sondern die ihr bewegen sollt, auch während der Predigt, mit denen ihr euch gedanklich beschäftigt. Die erste Frage, die ich euch stellen will, ist die Frage, was bist du für Gott? Was oder wer bist du für Gott? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist die Frage, welche Rolle spielst du in seinem Reich? Welche Rolle spielst du in seinem Reich? Und die dritte Frage, wie wichtig bist du? Wie wichtig bist du? Diese 3 Fragen, die sollt ihr bewegen, während wir uns auf die Reise machen, Gott ein bisschen näher zu kommen, ihn ein bisschen mehr zu verstehen. Paulus, der die meisten neutestamentlichen Briefe geschrieben hat, hat im Epheserbrief den Ephesern etwas geschrieben, was ich euch vorlesen möchte. Er hat das gleich an den Anfang des Briefes gestellt. Und die Briefe von Paulus sind ja in der Mehrzahl relativ lang. Und er hat so eine Dreiteilung in diesen Briefen. Ganz am Anfang quasi die Grundagenda des Briefes, der Hauptgrund, warum er schreibt. In der Mitte Diskussionsbeiträge, die wichtigen Punkte immer wieder wiederholt. Wie die heutige Werbung, die haben von Paulus gelernt, man muss immer wiederholen, damit es im Kopf bleibt. Das wusste Paulus damals schon. Und am Ende nochmal die Identität derer, denen er schreibt. Er segnet sie immer in einer ganz bestimmten Weise. Da komme ich innerhalb der Predigt auch noch drauf. Aber jetzt erstmal der Briefanfang, um den wir uns heute kümmern wollen. Es ist Epheser 1, die Verse 3 bis 8. Die lese ich vor. Und da steht: Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Das Reich Gottes wird hier beschrieben. Das Reich Gottes ist ein Reich, in dem niemand durch Eintritt oder eigene Leistung reinkommt. Das Reich Gottes ist ein Rettungsreich. Es ist der Bereich, in dem Gott das Sagen hat. Und Jesus sagt einmal von diesem Reich, dass es schon angebrochen ist und dass es aber noch aufgebaut werden muss. Das Reich Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst, lebt in dir und auch in mir. Denn jeder, der Jesus Christus sein Leben gibt, sagt auch: Gott, ich möchte, dass du Einfluss hast in meinem Leben, dass du regierst. Ich will nicht mehr für mich leben, sondern für dich. Ich habe verstanden, dass du mich gerettet hast, dass du meine Schuld weggewaschen hast durch dein Blut. Und das ist das Reich Gottes, dass wir frei sind von unserer Schuld, dass wir nicht mehr willenlos sind gegenüber unseren Begierden, dass wir nicht mehr ausgeliefert sind jeder Sünde, die wir tun. Das Reich Gottes besteht darin, dass Gott Einfluss hat, dass Gott die Macht hat. Als er Jesus losschickte, seinen geliebten Sohn, so steht es hier im Epheserbrief, hatte Gott der Vater uns vor Augen. Stell dir das mal vor. Dieser Mächtige, dieser Heilige, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, der hat uns vor Augen. Dich ganz persönlich. Auch mich ganz persönlich. Jeden von uns. Und ich glaube, dass ihm dabei ein Lächeln übers Gesicht gehuscht ist, als wir so vor seinem Auge vorbeizogen, es an uns gedacht hat. Ich glaube nicht, dass er enttäuscht war. Ich glaube nicht, dass er entsetzt war oder gedacht hat, naja, retten wir den halt auch noch oder die. Nein. Ich glaube, dass er wirklich voller Liebe ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Vaterbeziehung war und ist leider alles andere als gut. Ich komme aus einem sehr zerbrochenen Elternhaus. Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater ist ein Bilderbuchcholeriker, der all seine Wut gerne an seinem Sohn abgelassen hat. Ich bin oft und viel verprügelt worden und habe nie erlebt, wie das so ist, wenn ein Vater gut zu einem ist. So würde ich das heute zusammenfassen. Und ich habe, als ich mich bekehrt habe, ganz starke Probleme damit gehabt, Gott als Vater zu erkennen oder ihn so anzunehmen. Aber Gott sieht ja nicht nur das, was vor Augen ist, und Gott ist jemand, der das Herz erreicht, der das Herz sieht. Und der es nicht sieht als ein Ort, in dem er erstmal ganz viel umbauen muss. Das ist nicht das Erste, was ihm ins Auge fällt. Natürlich möchte er aus dem Herzen einen weiten Thronsaal machen. Er möchte, dass alle Mauern eingerissen sind. Er möchte, dass wir frei sind. Aber vor allem will er, dass wir etwas verstehen. Wir sollen verstehen, wer wir sind. Wenn man mich früher gefragt hat, wer du bist, dann habe ich oft mit meinem Ausbildungsberuf geantwortet und meinem Namen hinten dran. Meine Identität war, was ich gearbeitet habe. Als ich meine Arbeit verloren habe, war meine Identität meine Herkunftsfamilie. Der Teil, den ich als positiv erlebt habe. Also habe ich oft gesagt, dass ich der Enkel meines Opas bin, weil ich den echt lieb habe. Und so habe ich mich von Identität zu Identität gehangelt. Bis ich irgendwann Knut Bauer kennengelernt habe. Ihr kennt Knut Bauer nicht, aber Knut Bauer ist ein Manager bei Jung-Hans, so heißt es, glaube ich, Jung-Heinrich, dieser Gabelstaplerhersteller. Und der hat gesagt, komm doch mal mit in eins meiner Seminare mit meinen Mitarbeitern, ich will dir was zeigen. Ich dachte, okay, wenn du mir was über Gabelstapler zeigen willst, warum nicht? Macht ja Spaß, so ein Ding zu fahren. Und wir müssen wissen, ich habe einen Gabelstaplerführerschein, also war das auch gar nicht so abwegig, dass er mir da was zeigen wollte. Aber er wollte mir was ganz anderes zeigen. Er stellte sich nämlich vor, das waren neue Mitarbeiter, und er sagte, guten Tag, mein Name ist Knut Bauer, ich bin verheiratet mit Astrid und ich bin ein Kind Gottes. Und machte eine rhetorische Pause, alle waren entsetzt. Und dann redete er wie natürlich weiter und stellte die Firma vor und seinen Arbeitsbereich vor. Aber worüber die sich in der Pause unterhalten haben, war, dass er gesagt hat, dass er ja ein Kind Gottes ist und was das zu bedeuten hat. Und darüber hatte er die meisten Gespräche und das war auch genau das, was er wollte. Und er hat gesagt, das mache ich immer so. Dass die Leute wissen, dass ich Christ bin, das reicht mir nicht. Sie sollen wissen, was meine Identität ist. Ich bin ein Kind Gottes. Und das sollen sie wissen. Das soll sie bewegen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und sehr spannend, dass er das so gesagt hat. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis Gott bei mir angekommen ist und mir zeigen konnte, wie er als Vater ist. Ich habe große Angst gehabt, selber Vater zu werden, bevor ich Gott begegnet bin als Vater. Und das gehört zu seinem Einflussbereich. Wir stellen uns vielleicht oft vor, wenn Gott Einfluss hat in unserem Leben, dann baut er unser Leben um. Stimmt auch. Er verändert, glaube ich, alles. Er will an alles mal ran. Aber er macht das nicht lieblos. Er macht das nicht mit dem Vorschlaghammer. Und er macht es vor allem nicht alleine. Er ist ein ganz, ganz liebevoller Gott, der zuallererst will, dass wir verstehen, dass wir wirklich seine Kinder sind. Jeder Einzelne. Ich weiß nicht, was du bist, wie du dich Gott gegenüber fühlst. Manche sagen, ich bin ein Diener Gottes und sind dabei ganz stolz. Und das ist auch richtig so. Wow. Andere sagen, ich bin Gottes Sklave. Das stellt sich Paulus manchmal auch vor. Ein Sklave des Herrn Jesus Christus. Okay. Manche sind ein bisschen ärgerlich auf Gott, die sagen, denn ich bin sein Leibeigener, dann macht er eh mit mir, was er will. Wieder andere sagen, ich bin sein Freund. Aber wir wissen ja, wie das so mit Freundschaften ist. Die sind mal gut und mal schlecht, es schwankt sehr stark. Und irgendwie, zumindest in der heutigen Zeit, merkt man, dass Freundschaften nicht ganz so verbindlich sind, wie sie es gerne wären. Ich glaube, dass das alles Anteile unserer Beziehung zu Gott sind. Dass wir Diener sind, dass wir Freunde sind, dass wir manchmal sogar Sklaven sind, dass wir gar keine Möglichkeit haben, wenn wir Gott lieben, anders zu handeln. Dass wir so mit ihm verbunden sind, dass wir sagen, wie Ulrich Pazani sagt, ich habe mal den Ruf gehört von Gott und ich kann dahinter nicht zurück. Ich kann einfach nicht. Manchmal wollte ich abhauen und wollte nicht mehr predigen, aber es geht nicht. Ich kann nicht. Das sind alles Anteile dieser Beziehung. Aber das, was die Beziehung wirklich ausmacht, was unsere Identität ausmacht, ist, dass wir Kinder sind, seine Kinder. Egal wie alt wir sind seine Kinder. Heute darf ich Papa von 5 Kindern sein und ich bin unglaublich geehrt dadurch und finde das unglaublich klasse. Und jeden Tag predigt das zu mir, obwohl ich gar nichts mache, das predigt zu mir, wie ich mit meinen Kindern umgehe und plötzlich merke, dass ich manchmal denke, dass Gott ganz anders mit mir umgehen würde. Beispielsweise gab es eine Situation mit meiner Tochter, mit meiner ältesten Tochter, da war sie noch nicht mal ganz 3 Jahre alt. Und sie war ganz stolz, sie konnte auf Toilette gehen und hat mir das erzählt und war stolz, dass sie das jetzt konnte und dass sie trocken dabei war, trocken zu werden und so. Und dann gab es einen Moment, da hat sie es nicht rechtzeitig geschafft. Leider war sie genau vor mir auf der Treppe und Strumpfhose wurde nass. Die Kleine wurde rot, guckte mich ganz traurig an und man sah in ihren Augen, sie hat gedacht, jetzt bin ich enttäuscht. Sie sah man ihr an, dass sie sich gequält und dass sie dachte, naja, was sagt Papa jetzt? Schimpft er jetzt mit mir? Was kommt jetzt? Ich habe sie einfach aus den Armen genommen und habe sie getröstet und gesagt, Dana, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist kein Grund, dass du dich jetzt schämst. Wir schaffen das. Du wirst ganz bestimmt trocken werden. Ich weiß das. Wir schaffen das. Dann haben wir sie umgezogen und es hat noch ein paar Anläufe gebraucht, aber ich darf euch berichten, heute geht sie in die Schule und ist trocken. Und kann sich wahrscheinlich an diesen Vorfall gar nicht mehr erinnern, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber was mir diese Situation gezeigt hat, ist, dass wir oft bei Gott auch so denken. Dass wir denken, wir haben gesagt, Gott, das habe ich jetzt geschafft, diese Sünde bin ich jetzt endlich los. Ich bin größer geworden im Glauben, ich bin gewachsen. Ja, dann gehen wir vor Gott her und sind ganz stolz und fallen dabei. Und dann liegen wir da auf dem Boden und gucken zu Gott hoch und denken, was kommt jetzt? Hat er die Hand schon ausgeholt? Hat er die Bibel schon gezückt, um mir die richtigen Bibelstellen nochmal ins Gedächtnis zu rufen? Räuspert er sich gerade schon? Richtet er sich nochmal auf, knackt nochmal mit dem Nacken, lockert die Schultern, bevor die Gardinenpredigt losgeht? Und dann hält er dir die Hand hin und sagt, komm mein Kind, steh wieder auf. Wir schaffen das. Gott ist so anders, als wir das oft denken. Selbst die, die wir erfahrene Christen sind, haben immer wieder diese Momente, in denen wir denken, oha, was soll Gott denn jetzt von mir halten? Aber sein Reich ist ein ganz anderes Reich. Sein Reich wird nicht geprägt von unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit und Gericht. Sein Reich wird geprägt von seiner Gnade, von seiner Liebe. Was sagt Jesus in Johannes 3, Vers 17? Oder was wird da über Jesus ausgesagt? Johannes 3, Vers 16, was steht da? Ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, richtig. Und was steht jetzt in 3, 17? Denn er hat ihn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das will Gott. Er will uns retten. Stell dir mal vor, du kommst auf einen Unfall zu und jemand ist im Auto eingeklemmt. Was machst du als allererstes? Ihn stundenlang beschimpfen, dass er zu schnell gefahren ist? Ihm sagen, er hätte sich ein sichereres Auto kaufen sollen? Ein Volvo möglicherweise, oder ich will keine Schleichwerbung machen, oder ähnlich stabile Kisten. Ihm sagen, er hätte wohl auch links oder rechts neben dem Baum fahren können. Wahrscheinlich wirst du alles daran setzen, dass dieser Mann aus diesem Auto kommt, oder? Dass er gerettet wird, oder? Wenn wir Menschen das schon können, retten, wie viel mehr kann es Gott? Gott sieht, dass wir eingeklemmt sind in unseren Sünden, dass wir eingeklemmt sind in unserer eigenen Identität, in unserem eigenen Charakter. Er sieht das. Und das, was ihn interessiert, ist nicht, uns das ständig durch die Nase zu reiben. Das machen wir selber schon genug. Und andere vielleicht auch noch. Das, was ihn interessiert, ist, uns daraus zu retten. Das heißt, selbst wenn er uns darauf anspricht, was er tut, ihr 4 Muskeltiere, ihr habt das ja erlebt, oder? Er spricht schon darauf an, aber das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist es, uns daraus zu retten. Wir dürfen bei Gott also Kind sein. Also uns Männern fällt das nebenbei gesagt relativ einfach, oder? Mal Kind sein, stellt mal hier eine Carrera-Bahn ins Gemeindehaus. Dann fällt es das relativ einfach, Kind zu sein. Geht schnell. Ich beknie meinen Sohn schon die ganzen Jahre, dass er sich eine Carrera-Bahn wünscht. Aber er hat mich durchschaut. Er hat gesagt, Papa, kauf dir doch selber eine. Na gut. Wir dürfen Kind sein, heißt aber was anderes. Nicht kindisch sein, das brauchen wir nicht. Ja, obwohl wir gerne mal auch unseren Spieltrieb auspacken dürfen, warum denn nicht. Aber das, was Gott damit meint, ist, dass wir dieses Vertrauen wieder gewinnen sollten. Dieses kindliche Vertrauen. Auch hier wieder eine Situation aus meinem Familienalltag. Emma, meine zweitjüngste Tochter, saß mal auf unserem Kleiderschrank, der ist 2,30 Meter hoch. Und ich kam zur Tür rein, hatte sie noch nicht gesehen und sie sagte nur, Papa, und ließ sie fallen. Ich habe Gott sei Dank rechtzeitig reagieren können und habe sie noch gefangen. Und habe gesagt, Emma, warum hast du das gemacht? Du fängst mich doch, Papa, das war mir klar. Okay, mir war es nicht klar. Mir ist es dann im Verlauf klar geworden, dass ich sie zu fangen habe, aber ihr war das klar. Du fängst mich doch, ist mir klar. Das ist doch logisch, Papa. Ja, okay. Wie oft zermartern wir uns den Kopf, ob Gott uns wohl wirklich versorgt? Wie oft sitzen wir vor unseren Kontoauszügen oder drehen Centstücke, solange bis die Kupferdraht sind? Wie oft sorgen wir uns darum, was passiert, wenn dies oder jenes eintrifft? Wie oft haben wir Angst, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir nicht genau wissen, was dann noch so um die Ecke kommt? Wie oft trauen wir uns nicht, das zu machen, was wir eigentlich wissen, dass wir es tun sollten, weil uns dieses kindliche Vertrauen fehlt. Gott, wenn du mir das sagst, dann mache ich das einfach. Ich habe bei uns in der Gemeinde ein Vorbild. Ich sage ihren Namen nicht, weil sie das nicht so mag. Es ist eine ältere Dame aus unserer Gemeinde, die wohnt in einem Ort. Und immer wenn Gott ihr einen Menschen zeigt, dem sie etwas sagen soll, dann sagt sie immer, ach Jesus, wenn du mir das sagst, dann gehen wir beide jetzt hin. Du gehst vor, ich gehe nur mit, ich helfe dir dann. Und diese Formel wendet sie an und dann macht sie das aber. Sie vertraut Gott dabei. Und ich habe das mehrfach miterleben dürfen. Ich war mit ihr mal einkaufen, weil sie einen gebrochenen Arm hatte und ich habe ihr die Taschen getragen. Und dann waren wir im Supermarkt und dann traf sie eine Nachbarin und Gott sagte ihr was über diese Nachbarin und sie sprach es einfach aus. Die Nachbarin stand im Aldi und fing an zu heulen und sagte, woher weißt du denn das nur? Und dann sagte die ältere Dame, ich weiß das nicht, aber dein Vater im Himmel, der weiß das und der hat es mir gesagt. Unglaublich stark, ja, aber vor allem geprägt von diesem kindlichen Vertrauen, von dieser Identität, die sie angenommen hat. Ich bin dein Kind. Und wenn du mir etwas sagst, dann mache ich das. Wenn du mir etwas zusprichst, dann glaube ich das. Und dann warte ich darauf, bis es eintrifft. Das Reich Gottes besteht aus dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist und einer Menge Kinder Gottes. Schön, oder? Was ich auch spannend an Kindern finde, ist, dass man heute eine große Krise hat mit einem Kind. Irgendwas ganz Schlimmes ist passiert aus der Sicht des Kindes und morgen ist es schon wieder vergessen. Ist auch eine schöne Eigenschaft, oder? Stellt euch mal vor, unsere Krisen wären so. Wir würden sie zu Gott bringen, einmal mit ihm drüber sprechen, dann wäre es schon wieder vergessen. Ich weiß, das ist nicht so einfach, das erlebe ich ja selber bei mir. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir wirklich mehr und mehr seine Kinder werden. Dass das wirklich zu unserer Identität wird. Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, dann kommt ihr nicht in mein Reich, sagt Jesus mal. Ich habe das lange als Drohung verstanden. Und habe irgendwie versucht, Kind zu werden. Ich muss ja, sonst komme ich nicht in sein Reich. Also, wie werde ich jetzt Kind? Was an kindlichen Eigenschaften brauche ich denn jetzt noch, um da irgendwie in dieses Reich reinzupassen? Bis ich verstanden habe, dass das gar keine Drohung ist, sondern ein Zuspruch. Eine massive Entlastung. Ich muss Gott nichts vormachen. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich muss nicht perfekt sein. Lieben. Das muss ich nicht und das werde ich einfach. Und zwar immer mehr. Und geliebt bin ich unendlich. Und ich darf einfach Kind sein. Wer von euch Erwachsenen würde gerne zurück in die Grundschule? Meldet euch mal. Wer von euch Erwachsenen würde gerne zurück in die Grundschule? Ich treffe nicht den richtigen. Okay, stellen wir uns vor. Einen Versuch mache ich noch. Wer von euch würde gerne wieder in den Kindergarten, wenn er da mal drin war? Meine Güte, ich treffe euren Nerv heute ja gar nicht. Ich versuche ein Bild zu erzeugen. Jetzt frage ich noch, wer von euch wäre gerne wieder Kind? Da melden sich schon ein paar mehr. Gut. Wenn ich sagen würde, wer von euch wäre wieder gerne Kind an Weihnachten? Vielleicht wird es dann mehr. Zack, der geht auf Hände mehr hoch. Okay. Also wir haben so ein paar Bilder erzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das ganz gut, dass ich manchmal in meinem Büro sitze und die ganzen Arbeitssachen vor mir habe. Dann weiß ich noch, das muss alles geregelt werden beim Konto, dann muss ich alles mögliche noch überweisen und buchen, hin und her machen, dann muss ich noch eine Einkommensteuererklärung machen, dann muss ich noch da irgendeinen Antrag stellen, dann muss ich diesmal machen, jenes noch machen, dann möchte mein ältester Sohn was von mir, ich habe meinem jüngsten Sohn versprochen, ihm eine Fahrradtour zu machen, und das alles reicht sich so um mich auf, und dann irgendwann kommt so ein Gedanke hoch, einfach wieder Kind sein. Das wär's. Einfach wieder Kind sein. Nicht diese ganze Verantwortung haben, nicht andauernd dieses Gefühl haben, eigentlich schaffe ich das ja gar nicht, eigentlich werde ich nicht allen gerecht. Und wie soll ich auch? Und dann erwische ich mich dabei, dass ich so 10 Minuten mich zurückträume, meine alte Welt, von meiner Lego-Kiste. Ach ja. Also ich kenne das zumindest, dieses Gefühl, das wäre doch gar nicht schlecht, einfach mal wieder in diese Rolle schlüpfen zu können, Kind zu sein. Nicht die Verantwortung zu haben, nicht die ganzen Lasten auf der Schulter. Und dann merke ich genau das, was Peter hier angesprochen hat. Ich habe bei Gott gemerkt, dass ich Dinge trage, die ich gar nicht tragen kann. Du bist Kind. Du bist das Kind Gottes und das wirst du bleiben, egal wie alt du bist, wie viel Verantwortung du im Beruf trägst und wie viele Kinder du als Vater oder Mutter hast. Du bist Kind Gottes. Und wenn dich etwas erdrückt und wenn dich Lasten fast erschlagen, dann darfst du bitten, dass Gott kommt. Dann darfst du ihn darum bitten und sagen, ich will das abgeben, ich will das loswerden. Gott, ich kann nicht, aber ich will. Manchmal ist das der erste Schritt, dass man gar nicht abgibt, sondern dass man sagt, ich kann nicht, aber ich will. Hilf mir dabei, das abzugeben. Hilf mir, das von den Schultern zu lassen. Hilf mir, dass ich das nicht andauernd als Verantwortung merke. Und dass ich merke, wie du mich darin befähigst, wie du mir die Kraft gibst, die ich brauche. Wie du meinen Alltag sortierst, wie du mir sagst, Stefan, jetzt mach das. Und lass das andere, vertrau mir, das hat noch Zeit, mach erstmal das. Wie oft merke ich das, dass ich in der Predigt oder in irgendeiner Vorbereitung nicht weiterkomme und Gott mir fast sekündlich eins meiner Kinder aufs Herz legt. Und ich irgendwann merke, dass Gott sagt, jetzt kümmere dich erstmal um den, lass das. Vertrau mir, das kommt noch, jetzt ist er dran. Und wenn ich mich darauf einlasse, was leider nicht immer passiert, aber wenn es passiert und ich das mache und ich mich darauf einlasse und sage, okay, Gott, dann schreibe mir die Predigt heute Nacht und ich kümmere mich jetzt um meinen Sohn oder um meine Tochter. Und wenn ich das mache, dann erlebe ich 2-mal richtigen Hochgenuss. Ich erlebe, dass mein Kind völlig überrascht, dass ich plötzlich in seinem Kinderzimmer stehe und sage, so, jetzt schnapp dir dein Fahrrad, wir fahren los. Aber Papa, du musst da die Predigt. Ja, später. Jetzt bist du dran. Und dann, wenn ich dann mich hinsetze und sage, okay, das wird eine lange Nacht, und ich dann nach einer halben Stunde auf mein Papier gucke und merke, die Predigt ist fertig, dann bin ich total überrascht. Weil Gott es in die Hand nimmt, weil er sagt, nun hör doch auf, diese ganze Verantwortung tragen zu wollen. Sei mein Kind. Lass mich doch Einfluss haben. Lass mich doch diesen Einfluss nehmen. Bettel nicht immer drum, sondern lass es doch zu. Ich bin da ein Lernender, ich spreche zu euch als Lernender, nicht als Perfektionist. Ja, ganz im Gegenteil. Sei Kind. Und wenn du Kind Gottes bist, hat das noch etwas ganz Tolles. Du bist auch Erbe. Ja, ja. In seinem Reich gibt es Erben. Und das ist kein Erbe, vor dem man Angst haben muss, was man ausschlagen muss, weil es irgendwie überschuldet ist oder so. Nein. Das ist ein Erbe, was schon teilweise sogar ausbezahlt ist durch den Heiligen Geist und was immer mehr ausbezahlt wird durch die Gaben, die der Geist Gottes schenkt, durch die Gelegenheiten, die er schenkt, durch das Leben, was immer reicher wird, und dann durch den Zielpunkt, eines Tages diese Welt verlassen zu können und endlich bei Gott anzukommen. Ehrlich gesagt ist es für mich beides. Ich habe Angst vor dem Tod, vor dem Schmerzen, vor dem, was da kommt, aber ich freue mich auf den Moment danach. Ich habe das bei meinem Opa erlebt. Als er starb, waren wir an seinem Bett und haben ihm nochmal Psalm 23 vorgelesen, weil das sein Lieblingspsalm war, ein sehr bekannter, ich weiß, aber er hat ihm sehr viel bedeutet. Und in dem Moment, als er starb, streckte er die Arme raus und man merkte, der sieht da jemanden. Da holt den jemand wirklich ab. Und dann war er tot. Aber da war ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus ihn abgeholt hat. Vielleicht haben sie sich sogar umarmt. Und ich freue mich auf diesen Moment, Jesus zu sehen, ihm in die Augen zu sehen und von ihm umarmt zu werden. Ich freue mich darauf. Dass das, was ich hier erlebe und erleide, nicht alles ist, sondern dass es da noch viel, viel mehr gibt, was zu unserem Erbe gehört. Dass ich dieses Anrecht haben darf, in Ewigkeit mit Gott zu leben als sein Kind. Dass er alle meine Tränen abtrocknen wird, dass alles Leid vorbei sein wird. Jeder Schmerz, jedes Geschrei, dass der Tod keine Macht mehr hat. Dass es endlich keine Barriere mehr zwischen mir und Gott gibt. Nichts, was ich machen kann und nichts, was diese kaputte Welt machen kann, was noch zwischen uns stehen würde. Da ist nichts mehr. Endlich wird jeder Zweifel vorbei sein. Endlich alles ausgeräumt, jede Frage beantwortet. Jetzt könnte aber ein kluger Bibelleser sagen, aber dieses Erbe hat auch Pflichten. Schon zucken wir wieder alle zusammen. Oh, wir haben es gewusst, der Haken kommt. Aber das ist ein so angenehmer Haken, den will ich euch ganz kurz erklären. Der Haken an der Geschichte ist, wenn du Miterbe Christi bist, dann tauschst du dein Leben. Jesus sagt, ich nehme dein kaputtes Leben auf mich. Und ich trage auch die Konsequenzen. Gib's her. Und ich gebe dir mein Leben und die Folgen meines Lebens und du lebst es weiter. Und was heißt das? Ich habe den Auftrag, das Reich Gottes in die Welt zu tragen. Ich habe den Auftrag, den Menschen zu erklären, dass das Evangelium mehr kann als nur gut geschrieben sein. Dass das Evangelium eine lebendige Botschaft ist mit einem lebendigen Gott darin. Und dass es nicht nur mich befreit hat, sondern auch mein Gegenüber befreien kann. Ich habe nicht den Auftrag, mein Gegenüber zu befreien. Das verstehen wir oft falsch, wenn wir evangelisieren. Dass wir erwarten, dass sich alle sofort bekehren. Habe ich auch ganz oft erwartet. Erwarte ich ehrlich gesagt immer noch. Und weiß aber jedes Mal, dass das gar nicht mein Auftrag ist. Mein Auftrag ist, Botschafter zu sein, Zeuge zu sein. Ich muss es aussprechen. Ich muss es sagen. Und was Gott dann daraus macht, das ist seine Sache. Und manchmal darf ich zusehen, wie Gott dieses letzte Puzzlestück dazu tut und jemandem die Augen aufgeht und sagt, ja, stimmt, du hast recht, diesen Gott gibt's wirklich. Und wie ich dann mit jemandem auch ein Bekehrungsgebet sprechen darf. Das ist eine angenehme Pflicht, oder? Miterleben zu dürfen, wie Menschen sich bekehren, miterleben zu dürfen, wie Menschen frei werden, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Wir dürfen sein Reich aufrichten. Wir dürfen, egal wie kaputt wir sind, egal wie wir uns selber sehen, Mitarbeiter sein, mit dabei sein. Chris heißt du, ne? Christian, ja. Du hast es vorhin gesagt, egal wie kaputt man ist, Gott gebraucht einen. Gott setzt einen ein und das ist etwas Wunderbares. Und das meint die Pflicht des Erben. Zu sagen, Gott, wo möchtest du mich denn in deinem Reich hinstellen? Wie möchtest du mich dann gebrauchen? Wie möchtest du mich einsetzen? Und dann zu erleben, dass das, was man eigentlich gar nicht kann, plötzlich das wird, was Gott durch einen wirkt. Was Gott durch einen macht. Wie er nimmt, was man an wenigem zu geben hat und da immer mehr wird. Durch das, was Gott dazu tut. Ich fasse das mal zusammen. Das Reich Gottes besteht daraus, das ist der Bereich, in dem Gott Einfluss hat. Also in jedem, in dem Jesus Christus lebt, lebt das Reich Gottes. Und in jedem, in dem das Reich Gottes lebt, der kann es ausbreiten. Der darf es ausbreiten. Wir haben einen Vater, weil wir Kinder sein sollen. Wir sind nicht in erster Linie Diener oder Sklaven oder Leibeigene oder Freunde. Alles gute Eigenschaften. Aber zuallererst sind wir seine Kinder. Wir dürfen Gott vertrauen, dürfen das lernen. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er das, was in dem Herzen ist, was mich zurückhält, was mich daran hindert, ihm wirklich zu vertrauen, dass er das heilt, dass er das rausnimmt, dass er mir hilft, ihm zu vertrauen. Und wir dürfen seine Erben sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es doch immer mehr gibt, dass Gott noch immer mehr raufpackt auf das, was er uns schon geschenkt hat. Und dass wir eine Ewigkeit haben, in der wir wirklich mit Gott zusammen sind. Und das, was wir in der Offenbarung lesen, dass ja alle Tränen abgewischt werden, dass das Leid vorbei ist, dass das wirklich eins ist. Und wir dürfen Zeugen sein und miterleben, wie Gott wirkt am Gegenüber. Nicht wir müssen bekehren, Gott macht das schon. Wir müssen es nur aussprechen. Zeugen sein. Das sagen, was wir erlebt haben, wovon wir überzeugt sind. Und mit ansehen, was Gott daraus macht. Der alleinerziehende dreieinige Vater sucht noch Kinder. Manchmal sucht er in seinen Gemeinden nach Kindern, nach dir und mir. Weil wir schon wieder viel zu viel Diener, Perfektionist, Berufschrist, was auch immer sind. Aber nicht sein Kind. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sucht er mit uns neue Kinder, mehr Kinder. Ich wünsche uns, dass wir immer mehr zu seinen Kindern werden. Und dass er immer mehr unsere Herzen erreicht und nicht nur unseren Kopf. Amen.